Happy Shooting, Folge 906. Jung und blöd. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
der wohlriechendsten Community der Welt.
What?
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ich finde, unsere Community, es strahlt immer sehr viel Wohlgeruch aus.
Wohlgeruch?
Findest du nicht?
Hast du das irgendwie olfaktorisch geprüft auf die Schnelle?
Klar.
Schwierig.
Denn. Okay. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Dann frage ich jetzt nicht, wie du das gemacht hast. Ich glaube, so viele Details möchte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt gar nicht haben.
Das willst du nicht
und
wissen.
Und sage, eröffne doch mal den bunten Reigen.
Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich bin der Chris.
Ich bin der Boris.
Und wir sind wieder live. Heute ist der 5. August 2025. Live übrigens immer im Audiostream oder auf YouTube oder auf Twitch. Falls da mal jemand Bock hat zuzuhören oder mitzumachen. Das ist immer dienstags gegen 18 Uhr. Und da ist wieder eine lustige kleine Community beieinander und die werfen uns immer so von der Seite Dinge rein. Werden wir wahrscheinlich wieder das ein oder andere davon benutzen. Unter anderem die Titel. Die werden nämlich auch von der Community ausgewählt. Mhm. Ja. Und heute haben wir wieder Hinweise. Fragen, Hinweise, Stories. Falls ihr irgendwas für die Sendung habt, dann geht einfach mal auf happyshooting.de/hi. Da dürft ihr nämlich Sachen reinwerfen. Und das haben unter anderem getan, muss ich gucken, da der Christian hat uns, wir hatten über Robert Capa geredet, war glaube ich ein Filmtipp vom letzten Mal. Und da hat der Christian geschrieben, moin, das heutige WDR-Zeitzeichen vom 1.8. handelt über die deutsche Fotografin und Lebensgefährtin von Robert Capa, Gerda Taro, Pionierin der Kriegsfotografie. Sie erfand Robert Capa. Das ist nämlich eine unglaublich spannende Geschichte. Ihren eigenen Ruhm hat Gerda Taro, geboren 1910, nicht mehr erlebt. Zu jung ist sie im Spanischen Bürgerkrieg gestorben. Ihr Vermächtnis ist ein Koffer voller Negative und zwei Namen. Grüße, Christian. Ja, das ist wirklich eine Hammergeschichte, wie das hier zusammenhängt und wer eigentlich Robert Capa war und so. Den kennt man nämlich eigentlich nur so als den Prototyp der Kriegsfotografie, aber da steckt noch eine ganze Menge mehr Zeug dahinter. Also lohnt sich, da reinzuhören. Diese Zeitzeichen sind so als Podcast verfügbar und sind so immer so um eine Viertelstunde lang ungefähr. Also Hörtipp.
Und ja,
falls ihr einen Hörtipp oder sowas habt, immer her damit, happyshooting.de/hi. Am Ende kommen nochmal zwei, die da besser reinpassen. So, heute bin ich mal gespannt. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass hier diese Aussetzer, die ich hier manchmal habe, dass die wohl von macOS kommen.
So ein USB-Reset oder sowas. Ne?
USB-Reset ist das irgendwie und unter bestimmten Bedingungen. Und wenn dann die 15.6 käme, dann sollte das weg sein. Jetzt ist die 15.6 da.
macOS.
Mhm. macOS. Wir werden heute sehen, ob es wiederkommt oder nicht.
Das heißt, du hast keine Ängste gescheut und hast direkt ein 15.6.
Naja, also wenn das mal so mitten in der, also wenn das mal so über die Punkt 2 hinweg ist, dann sind die in der Regel sicher.
Ja.
Ich meine, du wirst bei der Punkt 8 noch nicht installieren. Du wartest, bis neue ganze Vollversionen neu raus sind.
Ich hoffe, ich kann 15 überspringen und ja. 26 und 27.
Hier, wir sind also heute technisch quasi auf dem neuesten Stand.
Du?
Ja. Also ich.
Bei mir läuft übrigens weiterhin, ihr werdet es nicht glauben, aber es interessiert euch auch nicht, ich sag's euch trotzdem. Bei mir läuft macOS Version 11.7.2. Nur mal so.
Ja, das ist ja schon länger so. Wobei, macht mir schon länger Fragezeichen, ob du wie das funktioniert, wie du überhaupt leben kannst, wie du überhaupt in der Umwelt klarkommst.
Wobei man muss dazu sagen, das betrifft das Gerät, auf dem wir das hier aufnehmen. Die Entwicklungsmaschinen sind da deutlich aktueller. Zwangsläufig. Ja. Habe ich keine große Wahl.
Nun ja. Es gibt einen kleinen Follow-up, der kam rein. Schon kurz nach der letzten Sendung. Wir hatten diese Sache mit dem Drohnenführerschein, wo ich ja irgendwie Post bekommen habe von dem Luftfahrtbundesamt und die haben dann irgendwie 45 Euro von mir wollen für mit 4 Jahre Verspätung für die Anmeldung dort. Also dafür, dass ich mir einen Account dort erstellt habe, wollten sie irgendwie 25 oder so. Und für den kleinen Drohnenführerschein mit so einem Online-Quiz wollen sie nochmal irgendwie 20 haben.
Ja, du hast eine Prüfung da abgelegt und die hat ja auch jemand abgenommen und
es ist ein Online-Quiz und das kannst du so oft machen, wie du willst. Und dann fällt am Schluss dieser kleine Drohnenführerschein, dieser A1, A3 fällt irgendwie raus. Also so richtig.
Ich stelle mir vor, dass da monatelange Meetings stattgefunden haben. Also nicht ein Monat lang das Meeting, aber monatelang immer wieder Meetings stattgefunden haben, bis klar war, welche Fragen in diesem Quiz gestellt werden, wer das auf die HTML-Seite programmiert und so weiter. Jetzt red das mal nicht klein, mein Freund.
Ich will auch, das ist auch mir wurscht jetzt, aber irgendwie fand ich es trotzdem, allein, dass es 4 Jahre später
es kam, hätte zeitnah kommen
irgendwie dürfen. Etwas seltsam, aber ich habe dann gesagt, ich werde jetzt hier keine Rechtlichkeiten anstreben, das ist mir zu doof, dann zahle ich halt mit etwas Gegrummel diese 45 Euro und gut ist.
Ja, bei 450 hätte man wahrscheinlich mehr Anstrengung unternommen, aber bei 45.
Ja, aber jetzt zieht das dann doch ein bisschen noch Kreise, weil das taucht jetzt auf Heise auf.
Oh. Warst du nicht der Einzige, der sich gemeldet hat?
Und zwar exakt die gleiche Thematik mit dem Kostenbescheid, 45 Euro. Es gibt einen Drohnenfan namens Thomas Spangenberg und der hat jetzt hier ein bisschen mehr Lärm gemacht und so weiter. Unter anderem, weil es halt doch wohl nicht 100% rechtlich sicher und klar und clear-cut ist, dass das auch wirklich rechtlich ist. Also rechtens ist, weil damals gab es eben diese doch sehr verwaschene Situation von wegen, es stand noch in der FAQ drin, dass es nichts kostet und das haben die auch viel später rausgemacht und berufen sie jetzt darauf, dass die FAQ nicht rechtlich bindend sein soll und überhaupt, also es gibt da so eine Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier jetzt auch wirklich durch die Gerichte durchgefochten wird. Ich hoffe so ein bisschen. Jetzt, die 45 Euro sind mir jetzt nicht wichtig, aber einfach so, das ist eine Prinzipgeschichte, weißt du?
Ja.
Nun ja, und der Fall deckt sich komplett mit meinem. Also auch das Datum, hier gibt es nochmal ein Update. Da war noch ein Update zum Thema Verjährung, hatten wir ja auch drüber geredet, dass das...
Ja, die dürfen länger.
Dass die 5 Jahre dürfen und also private Businesses aber nur 3 Jahre und so weiter. Also es ist alles noch so ein bisschen, ja, so geklärt ist noch nichts. Ich hoffe mal, dass es jetzt, also da es jetzt so ein bisschen mehr Medienaufmerksamkeit bekommt, dass sich da vielleicht jetzt mal ein paar Leute zusammenschließen und sagen, das boxen wir jetzt mal irgendwie durch. Ich habe weder die Energie noch den Bock darauf, aber...
Ja, wie gesagt, für die Summe nicht. Ne? Bei größeren Summen, dann würde man sich wahrscheinlich mehr dahinter klemmen.
Ja.
Jochen schreibt zum Beispiel, bei ihm ist noch keine Rechnung gekommen. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das Bild so draußen? Also ich weiß nicht, Chris, wie du das so beobachtest. Hier in meinem Umfeld kann ich sehr sicher sagen, dass mit den Drohnen hat sich nicht so richtig auf breiter Fläche durchgesetzt. Es ist jetzt nicht so, dass wenn man hier rausfährt, also wenn ich jetzt zum Pferd rausfahre, wo eigentlich eine sehr schöne Landschaft ist, wo man schöne Flüge machen könnte, oder wenn ich durch die Stadt mal gegangen bin, oder wenn irgendwelche Veranstaltungen sind. Es ist jetzt nicht so, dass überall Drohnen rumschwirren würden. Also das höchste der Gefühle, was ich hatte, als es hier bei uns quasi 2 Häuser weiter gebrannt hat, dass dann hier am späten Abend in der Nacht die Feuerwehr eine Drohne hat fliegen lassen, weil sie halt nach Brandherden dann noch gesucht haben oder sowas. Aber sonst ist jetzt nicht so.
Also die Drohne als das Freizeitgerät für alle ist es nicht geworden. Nee, natürlich nicht. Ich glaube, dass viele so ein Briefbeschwerer zu Hause liegen haben, weil sie gedacht haben, sie würden das Ding halt ständig benutzen und es halt nicht tun, weil irgendwann ist diese, sind diese Drohnenvideos, die über die Landschaft gleiten und Wälder von oben fotografieren oder filmen, halt auch langweilig. Dann hast du das irgendwie 100 Mal gesehen und dann ist auch nicht mehr interessant. Mhm. Und es bringt halt nichts, wenn du nicht ein Projekt hast, wo du es verwendest. Also irgendein, ja, Vlogging oder irgendwelche, oder vielleicht auch irgendwelche technischen Einsätze. Also zum Beispiel Dachinspektion. Also ich war jetzt vor einer Weile ja bei meinen Eltern. Mhm. Die haben eine PV auf dem Dach und haben mich dann gebeten, ob ich die mal inspizieren kann. Also sprich, ob ich gucken kann, ob da jetzt irgendwelche Pflanzen drauf wachsen. Das ist ein Flachdach, weißt du, da kann auch mal was irgendwie sprießen. Und die haben, ja, und dann dachte ich, ich bringe mal die Drohne mit. Aber dann vor Ort war das viel einfacher, dann eine Leiter zu nehmen, mal eben schnell hochzuklettern und sich das dann direkt anzugucken, weil alles andere ist halt umständlicher. Also, aber so, also Industrieanlagen inspizieren, Stromleitungen, Windfarmen
und so weiter, da
wird es genutzt, ja, aber
das habe ich auch schon gesehen. Aber jetzt, dass man sagt, so auf breiter Front, weil jetzt ist natürlich unklar, hat sich das jetzt nicht durchgesetzt wegen der Auflagen, weil die Leute dann wirklich Angst haben und sagen, das mache ich dann lieber nicht? Wobei meine Arbeitstheorie wäre ja, die meisten wissen davon schlicht nichts. Also wenn ich jetzt durch die Fußgängerzone gehen würde und ich würde 3 Drohnen in die Hand nehmen, würde sagen, welche davon dürfte ich denn hier fliegen? Dann würden sie sagen, ist doch scheißegal, flieg doch.
Ja.
Also.
Ja, das hat ein gewisses Nerd-Level und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Dinge halt doch nicht so ganz billig sind. Ich meine, was zahlst du heute für so eine
denkbar
Mavic Air irgendwas? Keine Ahnung, welche da gerade aktuell ist. Ich habe noch die 2. Hm.
Aktuelle Preise weiß ich nicht, aber es dürfte auf jeden Fall im höheren dreistelligen bis eben kleineren vierstelligen Bereich liegen.
Ja, je nachdem, was du da nimmst. Also es ist halt wirklich, du hast recht, das ist nicht so irgendwie bei allen angekommen. Und ich kann auch so im Bekanntenkreis, na gut, ich habe jetzt Bekannte, die vielleicht auch eher so drohnenlastig sind, aber 2-3 Leute kenne ich da, die sowas haben, aber auch im Wesentlichen, weil die sich halt mit dem Thema Fotografie intensiver beschäftigen und Videografie. Aber im normalen Umfeld ist es, glaube ich, schon schwierig, überhaupt jemanden zu kennen, der so ein Ding hat.
Wahrscheinlich. Also
berichtet aber wir gerne haben
mal aus eurer Umgebung, weil das sind natürlich hier Stichproben eher aus dem ländlichen Bereich.
Wir haben nachher in der Sendung noch eine Geschichte zum Thema Drohne und
ja.
was da so passieren kann.
Übrigens, Jochen schiebt noch nach, wenn die Rechnung dann doch noch kommen sollte von dem Amt, schreibt er hier, sollen die erstmal die Gebühren für den alten Drohnenführerschein ersetzen. Der wurde nämlich für ungültig erklärt, bevor seine Gültigkeitsdauer, also das Gültigkeitsdatum abgelassen
so,
war, weil sich die Regeln geändert haben. Ja. Also sollen sie quasi erstmal was ersetzen, bevor sie neues Geld verlangen. Das finde ich dann auch konsequent. Nicht wahr? Würde ich sagen, ich habe doch bezahlt für diese Dauer und ihr habt das gestrichen. Wollen wir mal anteilig verrechnen hier, nicht wahr? Viel Spaß dabei, Jochen.
Tja.
Herrlich.
Nun gut, nochmal in eigener Sache. Wir haben noch 5 Plätze frei auf dem Villa-Workshop Mensch. Der findet statt vom 30. bis 31.08. Also Hälfte ist voll, stattfinden tut auf jeden Fall. Mhm. Aber ein paar dürfen gerne noch. Das ist ein Wochenende hier in der Viewfinder-Villa. Samstag und Sonntag mit guter Stimmung, in tolle Umgebung, mit vor allem auch mit klarer Anleitung. Wir üben natürliche Posen, echte Emotionen und eine gute Kommunikation mit Menschen vor der Kamera. Zentrales Thema, weil es ist, ja, das ist quasi grundlegend, um überhaupt gute Fotos von Menschen hinzubekommen. Wir üben einfache Setups und damit überzeugende, gute Porträts hinzubekommen. Hier wird sehr viel ausprobiert, also Hands-on ist hier ein wichtiges Thema. Ihr kriegt direktes Feedback und könnt dann da auch gut dran lernen. Wir lernen, wie man Vertrauen vor der Kamera schafft, weil das ist auch wichtig, damit es echte Bilder gibt und nicht irgendwelche künstlichen Posen. Ja. Das Ganze unabhängig von der Technik. Gruppenbild ist natürlich auch ein Thema. Samstag, Sonntag, 30. bis 31.08. 5 Plätze frei, 2 Dozenten und Getränke und Snacks inklusive 379 €. so sieht das aus. Link ist in den Shownotes und kommt zahlen.
Schaut mal, ob ihr da Zeit findet und dann kommt gerne dazu. Also wir freuen uns zum einen, euch immer kennenzulernen. Wir haben Spaß daran, das Wissen zu vermitteln. Da gibt es keine Geheimnisse. Wenn ihr Fragen habt, stellt ihr sie. Wenn wir eine Antwort haben, dann kriegt ihr sie auch. Wenn nicht, erarbeiten wir sie uns gemeinsam. Auch das ist schon vorgekommen.
Licht ist übrigens auch ein Thema.
Licht werden wir natürlich haben, ne? Also natürliches und künstliches Licht werden wir auf jeden Fall mal ansprechen und einsetzen. Das hängt ein bisschen auch immer von euren Wünschen ab und von der Gruppe. Aber auch wenn jetzt nur eine Person einen speziellen Wunsch hat oder sowas, das ist der Vorteil, dass wir zwei Dozenten sind, dann können wir uns da auch individuell Zeit nehmen und uns mal einzelne Dinge dann anschauen. Also wir finden die Zeit dafür, wir nehmen uns die Zeit für euch. Ja, wäre super. Schaut mal, ob ihr Zeit findet. 30. 31. August 2025. Macht großen Spaß.
Uns auch.
Ja, auf jeden Fall.
Zum Thema Drohnenflug und was dann das doch irgendwie bedeuten kann. Und ich glaube, das ist auch mit dem Grund, dass jetzt nicht so viele Leute so Drohnen haben, weil halt immer wieder so, naja, ich sag mal, Hiobsmeldungen kommen. Unter anderem diese hier. Da hat ein Tourist in Spanien seine Drohne geflogen, und zwar über einem, so ein britischer Tourist, und der hat bei einem Festival in Spanien mit sehr vielen Menschen hat er diese Drohne geflogen und die spanische Polizei hat ihn dann tatsächlich auch erwischt und er hatte $231.000, €200.000 Strafe bekommen.
Oha.
Oha, nicht wahr? Also
da, und die muss man auch erstmal haben.
Also der ist geflogen ohne den entsprechenden Führerschein, ohne Versicherung, ohne Wissen über die Regularien und so weiter.
Das, was ich gerade sagte, unbedarft, ja, ist doch egal, flieg doch so. Und dann kommt doch mal einer und sagt, Moment, hier über Menschenmengen fliegen, wo ist deine Versicherung? Ist das abgedeckt, wenn die runterfällt und jemandem auf den Kopf knallt?
Genau, und es gab halt, für diesen Event gab es genau drei Drohnen, die da fliegen durften. Zwei von der Polizei, zum Thema Überblick behalten, weil da wirklich viele Menschen wo unterwegs waren. Und eine für Coverage, also für Dokumentation und so weiter. Und alle andere Drohnenaktivität war da halt nicht erlaubt. Und er ist halt da so von seinem Hotel aus quasi darüber geflogen, über die Menschen drüber, über die Menschenmengen und so weiter. Und das, hui. Und das ist eine sehr hohe Strafe. Also es gibt hier so Beispiele von der FAA, also von der amerikanischen Federal Aviation Administration. Die haben insgesamt $341.000, aber über 27 verschiedene Fälle insgesamt verhängt. Da reden wir also von, was weiß ich, einem Zehntel oder so. Und dann gab es wohl auch noch mal irgendwie, also hier ist noch ein Beispiel, was in Dubai passieren kann, weil die extrem hohe Privacy Laws haben, wo dann jemand irgendwie $136.000 potenziell bezahlen muss oder ins Gefängnis kommt für
Das ist schon eine hohe Strafe. Dann.
Solche Meldungen tragen halt auch nicht dazu bei, dass die Leute sagen, oh geil, ich hole mir eine Drohne, da kann ich dann überall tolle Luftbilder machen.
Natürlich. Wer jetzt solche News liest oder erfährt, so wie hier aus dem Podcast, wird sicherlich abgeschreckt werden. Aber ich würde jetzt auch wieder sagen, das kriegt kaum einer mit. Weiß ich nicht. Es ist jetzt so meine Wahrnehmung. Ich meine, vielleicht, ich bin jetzt eh nicht mehr so der Pressemensch. Vielleicht ging so was ganz groß durch alle Medien zur Abschreckung. Ich weiß es nicht. Also meldet euch gerne mal, wie bei euch die Wahrnehmung in Bezug auf Drohnennutzung oder Drohnenabschreckung ist.
Tja.
Ja, schon gut. 200.000, huiuiui. Hast ein paar Jahre abzuzahlen wahrscheinlich.
Ich nehme an, dass das Einschnitte hinterlässt. Aber da steht also in dem Artikel steht nichts drin von Größe der Drohne, ob das jetzt irgendwie was Schwereres war oder ob das auch nur so ein 249 Gramm Teil war. Wobei, wenn dir das aus 50 Metern auf den Kopf rasselt, dann kann das
Details, auch Schaden machen. Ne? Details stehen nicht dabei.
Gut. Na gut.
So schaut's aus. Aber apropos einschneidendes Erlebnis, es gibt einen neuen Schwarz-Weiß-Film.
Es gibt einen neuen Schwarz-Weiß-Film. Wir haben ja letzten paar Sendungen schon drüber geredet, dass Schwarz-Weiß-Filme oft von anderen Firmen umgelabelt, verkauft werden. Also nicht nur Schwarz-Weiß, überhaupt Filme. Und jetzt gibt es einen, aber der macht, der nimmt gar kein Blatt vor den Mund. Der sagt, ja, nee, wir sind ein anderer, also wir sind der und der Film. Das London Film Lab hat den Houston 400, Euston schreibt sich der, rausgehauen. Und zwar einen schwarz-weißen Diafilm. Und das ist jetzt eher eine Seltenheit, weil du hast Farbnegativ und Farbdia, was der gleiche Film ist, mit anderem Prozess quasi entwickelt wird. Und bei Schwarz-Weiß geht das auch.
Ach.
Und also kannst du, ja, wir haben das ja auf Klostergeister gehabt. Erinnerst dich, dass Jürgen diese Schwarz-Weiß, also ein Positivverfahren, also direkt Papier belichtet hat und das positiv ausentwickelt hat. Ja. Das geht schon mit entsprechender Chemie. Und was macht jetzt dieses London Film Lab? Sie haben Rollei Schwarz-Weiß-Film. Den kaufen sie und verkaufen ihn weiter, aber haben die entsprechende Chemie dazu, um den umgekehrt zu entwickeln, also im Positiven zu entwickeln. Das heißt, sie sind ganz offen und sagen, ja, nö, das ist ein Rollei 400. Der Prozess, den haben die quasi selbst entwickelt. Wobei, du kannst jetzt auch den Reversal-Prozess, den Umkehrprozess für Schwarz-Weiß nicht nochmal neu entwickeln. Da gibt es Chemie, die das kann, und das muss nur halt im richtigen Verhältnis irgendwie zusammengebastelt werden. Das Ganze ist dann auch so ein Package, ne? Also die entwickeln den für dich. Das kostet dann mit Entwickeln und Scannen irgendwie $26 und oder 20 Pfund. Und sie haben Pläne für zwei weitere Filme basierend auf Rollei-Emulsionen. Also das ist quasi so ein Gesamtpaket. Und Schwarz-Weiß-Dia ist jetzt nun mal doch interessant.
Ja, das wusste ich jetzt auch nicht. Jetzt überlege ich schon wieder chemisch, wie das funktioniert, weil ja die Silberpartikelchen, die belichtet werden, dunkel werden. Das ist ja der Witz, dass da, wo es hell war, ist es dann dunkel und der Rest wird ausgewaschen. Und jetzt müsste es ja so sein, dass das, was ausgewaschen wird, nicht ausgewaschen wird und das, was belichtet ist, ausgewaschen wird? Oder?
Richtig. Also es gibt die chemische Möglichkeit, quasi, ob da jetzt das unbelichtete Silber in Silber umgewandelt wird und also die Silberhalogenide und ob das belichtete Silber dann rausgewaschen wird, weil wie das exakt funktioniert, weiß ich nicht. Aber es gibt eigentlich zwei Verfahren, wie du einen Film als positiv entwickeln kannst. Der ältere Prozess ist die Zwischenbelichtung. Also machst quasi eine Entwicklung, du entwickelst ihn an. Ja, nur so ein bisschen.
Okay.
Und dann wird er belichtet. Da kriegt er so eine diffuse Belichtung und dann wird quasi das, was noch nicht belichtet war, wird belichtet und dann wird das irgendwie fixiert und dann bleibt er. Also ich erkläre das jetzt ganz blöd, weil ich es selbst auch nicht 100% genau weiß, aber die Zwischenbelichtung macht es quasi möglich, dass du
eine Variante mit Licht zwischendurch.
Variante mit Zwischenlicht hast oder dann eben die rein chemische Variante, die heute so die übliche ist und ja.
Ja, ein Schwarz-Weiß-Dia, warum nicht? Das ist natürlich ganz praktisch, weil dann hast du ja direkt ein Positiv, was du dann mit Licht an die Wand projizieren kannst oder im Scan dann nicht mehr invertieren musst. Das ist doch richtig schön. Okay.
Und so von den Beispielen her sieht es vom Kontrastumfang ganz okay aus. Also
ja, eher ein knackiger Schwarz-Weiß offensichtlich, ne?
Ja.
So wie es aus den Entwicklungen gekommen ist. Und ich finde das schon tiefes also, Schwarz. Also.
Ich finde das schon ganz gut. Na gut, ist die Frage, du weißt ja nicht, was die noch beim Scannen nicht. Noch hier ja. digital gemacht haben. Aber es ist cool. Ja. Es ist cool.
Schön.
Früher war das viel üblicher. Also es gibt ja schwarz-weiße Kinofilme, die auch tatsächlich auf Schwarz-Weiß-Material gefilmt werden und zwar dann positiv entwickelt werden.
Um sie
dass
direkt
du nicht
abzuspielen.
Noch mal, also dass nicht du nicht nochmal umkopieren musst, ne, auf einen anderen Film. Das war ja mal so ein ziemlich landläufiges Ding. Und
guck an. Ich hätte jetzt auch gedacht, der wird dann nochmal umkopiert, um ihn dann halt positiv zu machen.
Ja, aber dann verlierst du ja wieder Qualität. Ne? Ja,
und Material.
Und du brauchst das doppelte Material und musst es zweimal entwickeln und so. Das ist schon, ja, Aber ich, was mir total gut gefällt, ach genau, Jochen sagt, bei der Erklärung fehlt noch der Bleichprozess, bei dem der entwickelte Teil von der Zweitbelichtung herausgebleicht wird, richtig.
Mit der Zwischenbelichtung.
Ich finde es schön, dass die Analogfotografie lebt. Weil das ist ja tatsächlich wieder, das ist nicht nur einfach, oh, wir nehmen einen Film und schreiben einen neuen Namen drauf und dann tun wir so, als ob wir was Neues erfunden hätten, sondern die sagen, nee, das ist ein Roller 400 und wir haben aber den Prozess dazu, den positiv zu entwickeln und haben den wohl auch so ausgeklügelt, dass sie ihn dann anbieten können, also richtig anbieten können auf kommerzieller Basis, auf mehr auf mehr, also das mit mehr Volumen, mit mehr Durchsatz und so weiter. Und
da werden wahrscheinlich keine Millionen Aufträge reinkommen, aber du musst ja schon damit rechnen, wenn du bestimmte Stückzahlen verkaufst, dass du die auch dann entwickeln musst, zeitnah. Ne? Und wahrscheinlich ist es eher ein Problem, wenn nicht so eine große Menge reinkommt, sondern nur so eine etwas höhere Menge als jetzt Privatperson, weil du musst ja dann alles, du musst das alles ja vorhalten, die Chemie und die Prozesse und so. Ne?
Ja klar, musst du, aber je nach Chemie, wenn du da entsprechende Chemie hast, dann kannst du das auch, kann das auch relativ haltbar gemacht werden. Aber
ja, spannend.
Ist auf jeden Fall toll, finde ich gut.
Hast du schon eine Rolle bestellt?
Nö. Ja, das ist wieder London und dann musst du das da hinschicken zum Entwickeln. So,
so doof. Ich höre immer nur Mimimi.
Ja.
Wenn jemand demnächst in England in Urlaub ist, dann bringt doch mal eine Rolle mit.
Ja, dann musst du das da hinschicken wieder. Aber egal.
Ja, nu. Ja, was ist das Problem?
Hast du die Hasen gesehen?
Nein. Welche Hasen?
Die Trampolinhasen.
Was für Trampolinhasen? Nein, habe ich nicht gesehen.
Das ist, okay. Das Ding. Jetzt? Klingelt es jetzt?
Nein.
Auch nicht? Nein. Okay.
Also das du zeigst mir gerade ein Bild, wo Hasen auf so einem so Hinterhof-Trampolin.
Bei Nacht mit einer Videokamera auf so einem Trampolin.
Ah, in Nacht, Garten. Okay, alles klar.
Ja, so. Und das Ganze ist tatsächlich ziemlich viral gegangen. Das hat auf TikTok innerhalb von einem Tag oder zwei irgendwie 200 Millionen Views bekommen. Okay. Und du siehst halt, warte mal, ich muss mal leiser. Und es sind halt Hasen, die irgendwie auf dem Trampolin hoppeln. So.
Okay.
Und das ist so einfach so, boah, cool, lustig. Haha. Weil das immer wieder mal so Videos sind von irgendwelchen Tieren, die irgendwo, weißt du, heute hat jeder seine Ring-Kamera oder sonst was und dann hast du halt auch solche Aufnahmen und wenn dann hinten im Garten ein Trampolin steht, dann kann das schon mal sein, dass er nachts irgendwie, das gab es jetzt mal kürzlich eins mit einem Bären, der da irgendwie auf so einem Trampolin.
Das vor Jahren mal mit einem Eichhörnchen gesehen, das immer drauf
gesprungen. Das Ding ist viral gegangen und es ist halt dann irgendwann so nach kurzer Zeit, meinte halt irgendjemand so, das ist doch KI.
Hätte ich jetzt wahrscheinlich so, wie die da gehopst sind, auch gesagt.
Also von der Physik her ist das ganz okay, aber betrachte mal den hintersten Hasen, den hier.
Jetzt ist er weg. Ist er
plötzlich weg.
Ja.
Der verschwindet einfach. Also das Video ist richtig abgegangen und dann sind die Kids auf TikTok auch abgegangen. Vor allem die gemerkt haben, dass sie da voll drauf reingefallen sind. Mhm. Weil die, ich sag mal, die jüngere Generation halt bisher immer noch davon überzeugt war, dass sie nicht auf KI reinfallen. Und sind halt danach reihenweise Videos rausgefallen von wegen, oh Gott, ich glaube, ich bin jetzt auch ein Boomer. Oh meine Güte, was passiert mit mir?
Ich dachte, jetzt sind die Kids drauf angesprungen, haben gesagt, okay, das mag ja KI sein, aber jetzt habe ich mal meine Häschen aufs Trampolin gesetzt und guck mal.
Ja, also ich glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie schnell deine Sicherheitsmaßnahmen entwaffnet werden durch irgendein süßes Tier oder so. Da ist einfach, da werden ganz andere Sachen getriggert und dann gehen so deine Warnlampen nicht mehr an. Das kann total schnell passieren.
Und siehst du, ich habe dieses Video nicht gesehen. Also meine Vermeidungsstrategie funktioniert offensichtlich ganz gut.
Eine Vermeidungsstrategie besteht halt drin, dieses Social-Media-Zeug nicht zu machen. Und das ist ja auch okay.
Es ist mir bei Mastodon nicht untergekommen. Und ich bin ja auch gerade wieder ein bisschen angefangen, bei Blue Sky durchzuscrollen. Das ist mir auch nicht untergekommen. Also
ja.
Jetzt mache ich also entweder ist irgendwas falsch oder ich mache irgendwas richtig.
Ja, mir ist es, ich sag mal, ich bin jetzt auch nicht wirklich der Social Media Junkie, aber mir ist das auf, glaube ich, 2 oder 3 Kanälen ist mir das irgendwie reingeflattert.
Guck an. Tja. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie Hase auf dem Sperrfilter habe.
Wahrscheinlich hast du da so ein Keyword. Nenn mich nicht Hase.
Ja.
Naja. Da ist gerade noch ein anderes irgendwie durch die Social Media gegangen von einer, ich glaube, diese Fotografin, die irgendwie auch so KI-Debunking gemacht hat, was auch ziemlich erstaunlich gut war. Mhm. Wo sie halt irgendwie so auf einem Hühnerhof ist und dann sagt sie, das ist übrigens KI und puff, ist das Häuschen weg und die Hühner sind auch KI, puff, sind die Hühner weg. Und du siehst das halt nicht. Fällt halt nicht auf, da ist nichts komisch dran. Naja, gut.
Süß.
Also wir werden alle sterben, weißt du? Die KI kann uns alles vormachen. Alles. Alles.
Ja, wenn sie es richtig macht, nur zu. Hätte man überhaupt keine Probleme mehr mit. Völlig aufgegeben. Ist mir alles scheißegal. Mach doch.
Warte mal ab, bis die erste Folge Happy Shooting released wird. Und wir beide dann in unser Podcatcher die finden und denken, Moment mal.
Wer hat die eigentlich aufgenommen?
Die haben wir doch nicht aufgenommen.
Ja, könnte sein, dass ich dann stutzig werde. Schauen wir mal. Kann nicht mehr lange dauern, sag ich dir.
Kann nicht mehr lange dauern.
Ja, was auch nicht mehr lange dauern kann, ist, dass die Welt sowieso Kopf steht. Denn ich dachte beim Durchlesen durch die Fotografie-News, irgendwas habe ich mich jetzt verlesen, bin ich hier falsch rum? Drohne von wem, der keine Drohnen herstellt und Kameras von wem, der eigentlich Drohnen herstellt. Also es geht um 360-Grad-Videos. Das ist natürlich gerade ein Ding wegen der ganzen VR-Headset-Geschichten und Immersive-Video-Sachen. Da brauchst du halt hochauflösende 360-Grad-Geschichten, damit die Leute sich dann eben in dem Gefilmten auch komplett umdrehen können und so weiter. Und ist die Frage, womit produziert man so etwas? So,
naja, wenn du sagst 360-Grad-Video, dann sage ich Insta360.
Natürlich, aber
das ist doch der Platzhirsch.
Wie hoch fliegt die so? Ne? Also es gab
so hoch, wenn man sie werfen kann, oder?
Ja, für einen Augenblick oder aus dem Flugzeug halten.
Der Horizont so. Bleibt gerade, das können die ja.
Absolut. Ne? Aber eine Drohne fehlte halt noch, also jedenfalls eine eigenständige 360-Grad-Drohne. Und die kommt jetzt im August 2025, aber nicht von DJI, sondern von Insta360. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Also die haben eine Drohne jetzt angekündigt. Da gibt es ein schönes Teaser-Video, wo auch, da nehme ich an, dass Ausschnitte davon eben mit der Kamera gedreht sind. Sie nennen sie Anti-Gravity. Also weil schwebt halt, nicht wahr?
Und aber es gibt ja noch keine Bilder, es ist nur geteased bis jetzt.
Sie ist erstmal nur geteased und in dem Teaser sind halt Aufnahmen zu sehen und ich gehe davon aus, weil das halt so sehr, sehr weitwinklige und so ganz kuriose Schwenks sind, Aufnahmen und Schwenks sind, dass die damit auch schon gemacht sein werden. Da gehe ich schon von aus. Und naja, das Interessante ist halt, Insta360 hatte schon eine Lösung, nämlich für DJI-Drohnen. Also zum Beispiel für die DJI Mavic Air 2 und für die R2S. Da gibt es so ein Korsett, was du denen aufschnallen kannst. Und dann hast du halt nach oben und nach unten so ein Kameradom, dass du halt über den Propellern und darunter die Aufnahmen machst und kannst sie dann verrechnen. Oder ich glaube, sie werden sogar direkt verrechnet. Und kannst halt eine 360-Grad-Aufnahme damit machen. Jetzt wollen sie halt ihre eigene Drohne rausbringen. Und sie sagen auch, der Mitbewerb geht da eher von der technischen Seite ran. Und sie hätten einen neuen Ansatzpunkt. Welcher das ist, habe ich nicht verstanden. Aber ja, sie reden von 8K-Video. Also wie gesagt, hochauflösend muss sein für die VR-Geschichten. Und von 249 Gramm, was genau diese magische Grenze ist, um eben auch ja, die Möglichkeiten des Flugs möglichst weit zu fassen. Ja, und wie gesagt, sie soll im August 2025 kommen. Und ich denke, dass wir jetzt im Laufe des Augustes noch mehr erfahren werden über technische Details und Preise. Denn bisher ist mir da nichts bekannt. erstmal ganz spannend. Eine Drohne von Insta360. Und dann gibt's DJI. Die haben jetzt die Osmo 360 angekündigt. Und die Osmo 360, das ist im Prinzip so eine 360-Grad-Action-Cam. Und das ist ja eher nicht das, was DJI macht. Ich sehe gerade, Chris hat ein bisschen Audioprobleme. Ich höre ihn nicht und er hört mich nicht. Ist auch spannend. Ja, okay. Wir verbinden uns gleich neu. Erstmal erzähle ich das zu Ende, weil für die, die hier zuhören, denen ist das egal. Also die DJI ist die Osmo 360 und die 360 ist eine Action-Cam. Die zeichnet sich dadurch aus, dass sie 2x1-Zoll-Sensor hat. Ne, 2 Kameras, 2 Sensoren. Und die Sensoren sind quadratisch. Das machen sie wohl, um die Fläche besser auszunutzen, weil soll ja eh ein 360-Grad-Bild werden. Was will man da mit rechteckigen Sensoren? Und die Osmo 360 soll auch 8K-Video drehen. Ah, jetzt höre ich ihn wieder. Soll auch 8K-Video drehen mit 24 bis 50 Bilder pro Sekunde. Soll Fotos machen können mit 120 Megapixeln, also alles schön hochauflösend. Und das Interessante, für 480 Euro im Starterpaket bis hoch zu 670 Euro mit mehr Ausstattung, das ist dann so eine Blogger-Ausstattung oder Vlogger-Ausstattung mit Mikrofonen und so weiter, hat DJI ja auch einiges im Angebot. Also mit 480 Euro Einstieg ist das wahrscheinlich preislich noch attraktiv für solche Auflösung, wenn man diese VR-Geschichten da bedienen möchte oder so etwas. Naja, sie hat 100 GB internen Speicher und hat noch einen Micro-SD-Karten-Slot, wenn man mehr braucht. Wiegt 180 Gramm so circa und hat so 8x6x3,5. Also ist ein relativ kompakter Klotz mit OLED-Touchscreen und mit Gestensteuerung. Also per Sprachkommando oder per Geste kann man da Video starten und aufhören aufzunehmen. Ja, also verkehrte Welt. Ne? Eine 360-Grad-Action-Cam von DJI und die Drohne dann von Insta360. Warum nicht?
Hörst du mich jetzt wieder?
Jetzt höre ich dich wieder. Mhm.
Ist komisch, weil gerade zwischendurch haben die Leute mich gehört, aber dich nicht. Hm. Und dann haben sie mich nicht gehört. Also irgendwas ist ganz komisch und ich kriege von dir auch immer wieder so leichte Aussetzer, die ich sonst von niemandem bekomme. Also bei anderen Produktionen kriege ich die nicht. Also irgendwas ist komisch. Aber also, egal, wir machen das mal weiter.
Ich würde das grob auf Restream schieben, denn ich hatte gerade am Wochenende eine mehrstündige Podcast-Aufnahme und da hatten wir die Probleme nicht.
Okay, dann machen wir jetzt einfach weiter und wird schon irgendwie passen. Ja, eine neue Drohne. Ich glaube, dass das ja eine Antwort ist auf DJI, weil DJI ja jetzt auch so eine 360-Grad-Kamera,
ja, genau.
Osmo 360 irgendwie rausgebracht hat.
Hatte ich gerade erzählt, die Osmo 360 genau. Mit 2 Sensoren.
Das ist doch eine Retourkutsche, oder?
Ich weiß nicht, wer angefangen hat, aber ich find's lustig. Guck mal, Uwe sagt, er hat mich die ganze Zeit auf Twitch
gehört. Ja, das kann jetzt aber weiterlaufen. Wie gesagt, bei anderen Produktionen habe ich dieses Problem nicht. Komisch. Seltsam. Ja,
für dich.
Na gut. Das
ist ja, aber du hast ja jetzt auch macOS 15.6.
Genau, das ist alles macOS Schuld.
Ja, schön.
Ja, gut, im Moment ist das nur eine fette Rumteaserei und da kannst du dann irgendwie auch noch dreimal weiterklicken in irgendwelche.
Für die Anti-Gravity, ja, da gibt es noch
für die Anti-Gravity, da kannst du dann hier auf die Webseite gehen und dann landest du, aber da gibt es mehrere Videos und so weiter, die haben irgendwie, alle Accounts haben sie aufgebohrt und gemacht, dann gibt es die Website antigravity.tech mit irgendeinem
die bereiten halt Video den Launch jetzt vor.
Ja, ja. Die machen jetzt Hype, was nur geht, ohne was zu zeigen. Na gut, wir werden sehen, was das wird. Aber also sie behaupten auf der Website, das wäre jetzt die Drohne, die nicht nur einfach anstrengend ist und man muss auf alles aufpassen, sondern die ist dann toll und jeder kann sie benutzen und so. Die wollen da irgendwie nochmal. Ich sag mal so, nachdem Anker es geschafft hat, einen UV-Drucker an 20.000 Leute zu verticken für 1.600 Schlappen, wundert mich nichts mehr. Überhaupt ja, nichts ja. mehr. Also das könnte auch erfolgreich sein, was sie da machen.
Es ist hier für beide Unternehmen durchaus sinnvoll, das Portfolio breiter aufzustellen. Also das ergibt ja auch durchaus einen gewissen Sinn. Warum sollten die einen das Feld dem anderen überlassen, wenn sie es auch selber machen können? Und gerade bei DJI, die sind ja wirklich breit aufgestellt. Da hatte ich mich ja schon gewundert, dass die mit diesen Funkmikrofonen kommen. Die hat man eigentlich sonst auch immer woanders verortet. Da bin ich ja nach wie vor mit meiner Theorie dabei, dass es da eine Standardplatine gibt, irgendwie im Hintergrund irgendeinen, was weiß ich, chinesischen Hersteller, der sagt hier, so funktioniert das prima, wenn ihr haben wollt, bauen wir euch ein Gehäuse drumherum und fertig, weil plötzlich kamen sie alle damit und alle haben sie ähnliche Features und haben ein ähnliches Format und haben eine ähnliche Aufladebox. Das ist alles sehr dubios.
Also,
wer weiß, lustig wäre es, wenn rauskommt, dass die Insta360-Drohne von DJI produziert wird.
Das wäre doch der Knüller.
Würde mich nicht
wundern. Würde mich auch nicht wundern. Also, was du heute hast, ist, dass viele, viele Unternehmen produzieren lassen. Mhm. Das kennt man so bei Haushaltsgeräten. Deshalb gibt es nur irgendwie technisch gesehen zwei unterschiedliche Mikrowellen, weil die 80% aus einer chinesischen Firma purzeln, mit anderen Blenden drauf und anderen Knöpfen und so weiter. Ja. Aber im Prinzip sind das die gleichen Geräte. Das ist bei Waschmaschinen, bei Spülmaschinen und so weiter ist das so. Und das ist auch im Elektroniksektor so. Zum Beispiel, ich habe mich mal kürzlich im Zuge dieser UV-Drucker-Geschichte von Eufy, aber Anker eigentlich, mal ein bisschen mit Anker beschäftigt und auch mit Ugreen beschäftigt. Das ist ja auch mittlerweile, also Ugreen, dieser ist auch eine bekannte Marke. Die haben nichts miteinander zu tun, Ugreen und Anker, aber sie haben ein ähnliches Modell, weil sie lassen fertigen. Die haben beide keine große Fertigung. Also Anker entwickelt, designt, macht die Technik, also machen die Schaltpläne und was da für Bauteile drauf müssen und wie die Boards auszusehen haben. Und dann gehen die zu großen Firmen, die das für die herstellen.
Nach Vorgabe produziert. Ich denke, das werden
nach
viele
Vorgabe machen, produziert. Natürlich. Und das heißt, wenn du so ein Funkmikro-Set mit Ladebox und Zeug machen willst, dann gehst du hin und sagst, hey Leute, könnt ihr sowas bauen? Was habt ihr für Möglichkeiten? Lasst uns doch mal was zusammen machen. Und dann haben die möglicherweise schon irgendwelche Standardimplementierungen. Und
so ein Baukastensystem.
Also das ist nicht abwegig. Mhm. Deshalb, sollen sie machen. Also
na klar.
Kann ich mir vorstellen, dass da sowas geht. Ich weiß jetzt, also ich glaube nicht, dass Insta360 eine eigene Drohnenproduktion und eine eigene Drohnenentwicklung aufbaut. Das glaube ich nicht.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber wissen tue ich es nicht. Also ich habe jetzt keine Vorstellung davon, wie groß Insta360 ist.
Tja.
Ich weiß, dass man die Videoaufnahmen von Insta360 überall sieht und dass das eine sehr, sehr bekannte Kamera ist, um halt 360-Grad-Video zu machen und pfiffige Schneidemöglichkeiten, pipapo. Ist so ein bisschen der Platzhirsch auf diesem Gebiet. So kommt es mir jedenfalls vor.
Ja. Zumindest sichtbar und mit viel Influencer.
Und warum nicht dann auch selbst eine Drohne anbieten, weil deinen Kundenstamm hast du unter Umständen und dann haben die eben auch dann die passende Luftaufnahme dazu. Warum nicht? Mal schauen. Anti-Gravity. Ich bin gespannt.
Wie machen wir jetzt den Schlenker zu... Also Anti-Gravity, also da oben.
Ja.
Im Weltall. Noch eine Woche ist der Peak der Perseiden. Die Perseiden. Meteorstrom. Also... Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe nämlich diesmal ein bisschen tiefer in das Thema reingeguckt. Hier sind die Perseiden. Die Perseiden.
Ich wiederhole nochmal vom Anfang. Meine Damen und Herren, willkommen in unserem Planetarium Happy Shooting. Wir haben heute das Thema Perseiden. Bitte nehmen Sie Platz. Stellen Sie die Rückenlehne auf die niedrigste Einstellung. Entspannen Sie sich, atmen Sie tief durch. Das Licht geht gleich aus. Keine Angst, die Perseiden erhellen uns gleich. Und Chris mit dem Hintergrundwissen dazu. Chris.
Also das Bild hier, das habe ich mir aus der Wikipedia geholt. Die Perseiden und wie man sie fotografiert. Also die Perseiden haben ihren sogenannten Radianten im Sternbild Perseus.
Daher der Name.
Radiant ist da der vermeintliche Punkt, wo das herkommt. Das kennst du.
Wandert der auch? Entschuldigung, ich wollte keine Fangfrage stellen.
Gehen wir mal weiter. Also, das ist ja so, wie wenn du quasi Also, was ist denn überhaupt so ein Ding? Da ist mal irgendwo so ein Komet unterwegs, der Swift-Tuttle in diesem Fall, und der zieht so eine Staubfahne, so einen Staubschweif hinter sich her, und die Erde, die rauscht ab und zu mal durch diesen Staubschweif, einmal im Jahr.
Das heißt, aber der Komet ist schon lange weg.
Der ist schon durch, aber der hat halt relativ viel oder genügend Staub, dass wir dann, weil die Erde da so durchrauscht, halt die gehen in die Atmosphäre und werden dann kurz sehr hell. Und das sind dann Sternschnuppen. Das ist im Sternbild Perseus und deshalb sind das die Perseiden. Die sind so aktiv, wird gesagt, vom 17. Juli bis zum 24. August. Der Peak ist am 12. August dieses Jahr.
Ah.
Das heißt, in einer Woche. Mit einer ZHR von 100, das ist die Zenit Hourly Rate, also die Stundenmenge von Sternschnuppen, also es können bis zu 100 Stück in der Stunde runterkommen.
Das ist schon ganz ordentlich.
Mhm. Und dann dachte ich mir so, machen wir hier wieder eine Empfehlung, weil das ist jetzt rechtzeitig und die Leute können sich da so ein bisschen drauf vorbereiten. Außerdem ist es schön warm in den Sommernächten. Also man kann, wenn es nicht gerade regnet, kann man ohne viel Ungemach da draußen sein.
Man kann auch bei Regen draußen sein. Man sieht dann halt wenig Sternenhimmel. Das ist
dann siehst du die nicht. Ja, und deshalb werden wir, dachte ich, guck mal so ein bisschen, ja, was muss man beachten? Wo kann es schief gehen und so weiter? Und wir haben so ein paar Faktoren, die natürlich entscheidend dafür sind, ob es sich überhaupt lohnt, rauszugehen. Wie gesagt, am 12. August ist der Peak, aber schon davor, 9., 10., 11., ist schon ganz viel los und auch danach, so 3-4 Tage danach, ist noch einiges los. Das schwächt dann so ab dem 16., 17. August, schwächt das wieder ein bisschen ab. Aber selbst da, wenn man an den richtigen Stellen ist, kann man immer noch so 10, 20 Stück in der Stunde sehen. Also nicht wenig. Also erster Faktor, diese Zenithal Hourly Rate, wie immer das auch ausgesprochen wird.
Zenithale also, Stundenrate.
Ja, genau. Das heißt aber so erstmal alles, was so um den 12. rum ist, plus minus 2-3 Tage, ist auf jeden Fall okay.
Sagen wir so, da ab wird dem 9. aufwärts.
Mhm. Genau. Nächster Faktor. Wann ist Dämmerung? Auch das ist wichtig.
Wenn es zu hell ist, sehen wir ja auch nicht viel.
Mhm. Da reden wir von den verschiedenen Dämmerungen. Also zivile Dämmerung ist definiert dadurch, dass die Sonne unterm Horizont ist, 6 Grad. Dann das die nautische Dämmerung, 12 Grad. Und die astronomische Dämmerung dann zwischen 12 und 18 Grad. Also wir haben so, sagen wir mal so 12 bis 18 Grad sollte die Sonne schon da unten sein. Dann ist es dunkel genug, dass man was sieht. Und da wir ja jetzt, da die Tage wieder kürzer werden, wird es auch immer früher dunkel. Und so der Schnittpunkt ist dann das Ende der nautischen Dämmerung, also wenn die astronomische anfängt, so ungefähr. Und das ist jetzt am 12. August, wäre das so um 22 Uhr.
Ui.
30, so ungefähr. Und
da bin ich davor, ja schon im Bett. Da muss ich ja schlafen.
Naja, aber das heißt auch, du musst nicht um 3 Uhr nachts auf sein.
Ne? Das stimmt.
Du kannst das am Abend machen, vor das Mitternacht
stimmt. Auf jeden Fall. Und der 9. August, das hast du ja hier schön aufgeschrieben, der ist ja auch ein Samstag. Das heißt, da kann man ja tatsächlich dann mal am Wochenende.
Der 9. ist ein Samstag, aber es ist alles noch von der Zeit her ganz okay. So um 17. sind wir dann schon bei ungefähr 22 Uhr. Es wird immer früher. So weit, so gut. Also es ist nicht so, weißt du, mit Ende Juni hättest du da deutlich länger aufbleiben müssen, bis es richtig dunkel ist.
Wobei jetzt in dem Zeitfenster die Viertelstunde plus minus,
Ja, ist okay. So weit, so gut. Also, Faktor 2, wann ist die Dämmerung? Faktor 3, da haben wir jetzt ein kleines Problem. Wie ist denn das mit dem Mond?
Ah, fuck.
Ja. Und zwar der Mondaufgang und die Mondphase. Am 9. August ist nämlich Vollmond.
Wir hatten hier gerade zu Hause das Thema, dass jetzt demnächst Vollmond ist. Ja.
Und am 16. ist Halbmond.
Ja,
das
schön.
Heißt, wir haben am 12. tatsächlich noch sehr viel Mond. Also da wo die Perseiden ihren Peak haben, haben wir fast noch Vollmond.
Aber wo steht der um 10:30 oder so?
Gucken wir gleich.
Achso, Entschuldigung.
Also, hier sind die Mondabgangszeiten.
Ja.
Also am 12. geht der Mond um 22.12 Uhr auf.
Wenn man eigentlich raus möchte.
22.58 Uhr, 22 Uhr. Das heißt, wenn die nautische Dämmerung, ich gehe noch mal eins zurück, um 22 Uhr, was weiß ich, hier, also das schneidet sich. Du kannst keinen Stich machen am 12., da ist noch zu viel Mond.
Ja.
Der ist zu früh da.
Also wenn man raus so möchte, weil es dunkel genug ist, ist eigentlich nicht mehr dunkel genug, weil der Mond dann raufkommt. Also, aber dann ist er noch relativ weit unten, ne? Die Perseiden sind relativ weit oben. Können sich das nicht doch?
Ach, da strahlen wir gleich mal nach. Ne? Wir gucken gleich mal, wo die sind. Also, es wird so, ich habe das hier grün markiert, so ab dem 14., da hast du dann so 10:30 ungefähr, bis der Mond mal hochkommt. Das geht dann relativ schnell. Am 15. hast du 10 vor 11, am 16. ja, hast du schon 20 nach 11. Also das,
da lassen aber die Perseiden nach, ne?
Die lassen danach, sind da, aber da sind da immer noch ein paar. Also auf jeden Fall hast du da dann relativ.
Dann hast du ein 20-Minuten-Fenster und musst hoffen, dass du irgendwie.
Potenziell hast du da auf jeden Fall Glück später. Mhm. Also, ne? Du hast dann, also, wir fassen es gleich mal zusammen. Nächster Faktor ist der Radiant, also sprich, wie hoch steht denn dieses Zentrum, aus dem diese Perseiden auf uns zukommen, überm Horizont? Das ist so zwischen 23 und 26 Grad über die nächsten 10 Tage.
Das ist auch gar nicht mal so hoch.
20 oder? Grad ist nicht so hoch und deshalb, wenn du jetzt irgendwo in den Bergen bist und der Horizont ist nicht flach, sondern ist über dir, dann siehst du die halt nur so seitlich vorbeifliegen und nicht auf dich zukommen.
Ja. Das ist wirklich flach. Ich meine, es ist ja nicht mal, also 45 Grad ist ja schon auch nicht so wahnsinnig viel, so an den Himmel zu gucken.
Das ist jetzt die Höhe um 22 Uhr. Die gehen dann schon noch ein bisschen höher. Also je später, nur dann ist halt irgendwann der Mond da und dann wird es ein bisschen hell wieder. Wird es ein bisschen schwierig. Also, und wenn man das alles mal schön zusammenfasst, also so die ganzen Faktoren, dann kommt man so drauf, dass so am Donnerstag 14. bis Samstag den 16. Also du hast am 14. das Fenster so von 20 Minuten ungefähr, in denen du was hinbekommst. Am 15. den Freitag sind das schon 45 Minuten und an einem Samstag ist es sogar schon über eine Stunde, in der es dunkel genug ist, um die Perseiden zu sehen und zu fotografieren. Also die beste Balance bekommst du so ungefähr am 15. August. Das ist ein Freitag, was schön ist, weil am nächsten Tag ist Wochenende. Also soweit schon mal ganz okay. Aber es gibt ja noch mehr Faktoren. Nämlich das Wetter.
Ja. Wolken und so.
Übrigens alles, was ich hier jetzt gerade ausgerechnet habe oder ausrechnen habe lassen, ist auf Kassel bezogen. So irgendwo in der Mitte. Ja, und das ist natürlich jetzt, also heute ist der 5. Und wenn wir jetzt mal so am 14., 15., also 10 Tage Vorhersage, das kannst du knicken, das kann keiner. Aber ich sag mal, die Langzeitvorhersagen sagen, dass es an diesem Donnerstag bis Samstag bewölkt sein soll, leicht, aber kein Regen und so weiter. Das können wir einfach jetzt.
Also die Chancen sind da, dass man freien Himmel hat.
Ob es funktioniert, wissen wir nicht. Gut. Aber jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Faktor.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Lichtverschmutzung.
Ah.
Wie sieht's denn aus?
Da habe ich hier ja wenig Probleme.
Der Helligkeit, mit der nächtlichen Helligkeit, weil je nachdem, wo du wohnst, ist da halt deutlich mehr zu sehen. Und deshalb, warte mal, ich hol mal kurz hier diese Karte raus. Da ist nämlich, es gibt nämlich den Light Pollution Atlas. Das ist eine Karte von, lass mich gucken, von David Lorenz. Und die zeigt, ich zoome hier mal rein, basierend auf relativ aktuellen Daten von 2024, also vom letzten Jahr, zeigt die Lichtverschmutzung in der Nacht an. Und wenn du dir da mal,
ich mach mal so halbe. Um die Großstädte rum ist natürlich alles knallehell, da siehst du eh wenig.
Es ist faszinierend, sich das mal anzugucken. Also natürlich Großstädte hier, Frankfurt und Mannheim und
Hamburg, München, Pipapo.
Hier München und genau Hamburg und so weiter. Wenn du hier mal nach links guckst, das ist hier Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund, also der Ruhrpott hier.
Das ist ja quasi eine Riesenstadt.
Da ist total hell. Da links davon, Belgien und Holland oder Niederlande, die haben, glaube ich, rund um die Uhr fett das Licht an. Also da ist richtig was, geht da ab.
Das ist das Autobahnlicht, ja. Das leuchtet.
Wahrscheinlich. wenn du hier mal so in Deutschland rumguckst, also es gibt hier zwischendrin natürlich schon eine ganze Menge Flecken. Also da, wo es dunkelgrüner wird, ist es dunkler. In ländlichen Bereichen gibt es das natürlich schon, dass es dunkel genug ist. Hier oben, also oben rechts in Deutschland, das ist so MacPom, da ist ganz viel wenig Licht. Also da, wo es blau ist, ist es super. Wenn du hier oben mal so an die Nordsee gehst, also diese ganzen Inseln hier, so Rügen, Pellworm und so weiter.
Ja, ist herrlich da.
Da ist fast kein Kunstlicht oder es ist auf jeden Fall ganz wenig Lichtverschmutzung da oben. Nur hast du da oben leider immer das Problem mit dem Wetter, ne?
Ja.
Das hier kann unten schon mal länger bewölkt sein. Dieser horizontale Zug hier unten, das sind die Alpen. Da ist natürlich auch eine ganze Menge an Höhe, ne, wo weniger Verschmutzung, auch Luftverschmutzung über dir ist. Das siehst du einfach besser. Interessant finde ich auch hier Frankreich. Also hier links, das ist Frankreich.
Ja, Paris ist natürlich siehst du, der ganze
Paris, Bereich. Paris, aber in Frankreich konzentriert sich halt unglaublich viel auf Paris. Und ja. Da ist sehr viel ländlich. Na gut, du hast hier Bordeaux und du hast hier Nantes und so weiter. Also natürlich einzelne Städte, aber dazwischen ist sehr viel.
Sehr ländlich.
Ja, da, ja. Sehr viel ländlich, würde ich behaupten.
Ist aber hier bei uns tatsächlich auch so. Also ich wohne ja hier tatsächlich sehr ländlich, aber nichtsdestotrotz ist jetzt Northeim als Stadt relativ nah dran. Das siehst du schon. Und in die andere Richtung Einbeck, das siehst du dann schon auch. Aber nichtsdestotrotz haben wir es natürlich relativ einfach. Wenn du hier ein paar Kilometer in eine Richtung fährst, dann ist halt wirklich duster.
Dieser richtig helle Poppel hier, das ist übrigens Moskau.
Ach, so richtig.
Na gut, also so viel zum Thema Perseiden. Also Großstädte schwierig, selbst wenn die astronomische Dämmerung da ist, schwierig. Insgesamt Ruhrpott, Nordrhein-Westfalen, großflächig sehr hell. Super MacPom und Alpen. Das ist mal so mein Takeaway davon. Also es gibt eine gute Seite von timeanddate.com. Da habe ich so einige dieser Statistiken her. Und die haben auch tatsächlich für die verschiedenen astronomischen Ereignisse haben die entsprechende Materialien hier und Seiten. Also du kannst das zusammengefasst ganz gut sehen. Speziell jetzt für die Perseiden 2025. Kriegst du hier so eine interaktive Karte, auf der du dich bewegen kannst, kannst hier sagen, von welcher Nacht, also nehmen wir mal den 13. bis 14. zum Beispiel, dann kannst du hier die Uhrzeit einstellen und dann siehst du schon, jetzt wird es dunkler, jetzt fängt dann irgendwie jetzt endet die zivile Dämmerung und die nautische fängt an, jetzt endet die nautische und die astronomische fängt an, also wird es dann recht dunkel genug endlich. Und dann siehst du auch, in welcher Richtung, hier Nord-Nord-Ost, also welche Richtung du gucken musst. Kriegst hier entsprechend, also das jetzt hier für Frankfurt, kannst du ändern. Hier ist nochmal eine Wettervorhersage drin. Hier sind nochmal Sonnenuntergangs- und Mondaufgangszeiten drin.
Und also du so beschreibst weiter. Da halt also gerade alles, was auf einer Webseite ist. Ne? Für die, die
hier zuhören, auf einer Seite zusammengepackt.
Jetzt wieder sinnvoll, kurz aufs Video zu schauen oder dem Link in den Shownotes zu folgen.
Nehmt den Link in den Shownotes. Ich hab das alles mal hier zusammengefasst. Und wer da noch mehr wissen möchte, es gibt auch verlinkt in den Shownotes, tatsächlich auf timeanddate.com eine ganze Seite mit astronomischen Events 2025, also für dieses Jahr. Das fängt an mit hier irgendwelchen, also hier sind alle möglichen Meteor-Showers drin, der Quadrantit und dann guckst du weiter, irgendwelche Mondphasengeschichten und Supermonde und so weiter. Also wenn da mal jemand was suchen möchte, dann findet er hier, wird er hier auf jeden Fall fündig. Im Mai gab es die Eta Aquarit Meteoren und so weiter und so weiter. Also da sind eine ganze Menge von diesen astronomischen Ereignissen aufgeschlüsselt. Es gibt einen Super Cold Moon. Interessant. 4. Dezember. Und die Geminiden am 13., 14. zum Beispiel. Also diese ganzen Infos findet ihr da. Und es ist durchaus lohnenswert. Schön aufbereitet. Ist toll aufbereitet. Und ihr könnt dann, wie gesagt, auch entsprechend eure Location hier reinklicken. Und dann kommt entsprechend, wird das entsprechend aufbereitet für da, wo ihr seid.
Schönes Ding.
Ja. Also finde ich ziemlich abgefahren. Nur das mit der Lichtverschmutzung, das haben die da nicht mit eingebaut. Aber dafür gibt es ja dann die andere Karte, die wir auch verlinkt haben.
Da wisst ihr aber wahrscheinlich, wo ihr wohnt. Und wenn ihr euch für den Sternenhimmel interessiert, dann kennt ihr das Problem und habt vielleicht eine Lösung dafür.
Und ihr habt jetzt keine Ausrede mehr.
Zum Beispiel einmal kräftig gegen die Straßenlaterne treten.
Und das ist heute noch. Also früher klappte das.
Früher klappte das, ja.
Die haben also so einen Erschütterungssensor drin, damit der Strom ausgeknipst wird, wenn ein Auto reinfährt. Damit sich da keiner irgendwie tötet mit Elektrizität.
Also ich als Kind konnte früher noch Lampen austreten. Theoretisch.
Wir haben das
rein. Ich habe das mal gehört, dass das geht.
Genau, das. Wir haben das gemacht. Das eh verjährt.
Also das ist geil, wenn
wir
du,
sind
wenn
in
du,
kleinen Gruppen, sind wir tatsächlich die Straße rumgelaufen, haben gegengetreten.
Aber die aber gehen die auch gehen irgendwann
ja
dann wieder, auch
wieder an. Ja, ja genau. Ja. Die erholen sich irgendwann wieder, wenn. Mhm. Ich weiß nicht, ob das heute noch geht. Ich muss mal gucken.
Sollen wir mal rausgehen, gegentreten?
Also, ich meine, im Zuge der Lichtverschmutzung.
Man könnte mal so einen Flashmob machen, alle vor die Straße gehen zur selben Minute und alle mal kräftig gegentreten. Das gibt's zum Beispiel auch, ich weiß nicht wie, das wäre so lustig, ne? In München geht das Licht aus, weil Flashmob gegen die Laternen getreten hat. Es gibt einen Film mit Jackie Chan, ich weiß nicht welcher das ist, aber da geht Jackie Chan auch und schläft irgendwie auf der Straße bei so einem Obdachlosen oder sowas unter den Kartons und dann sagt er zu ihm, tritt mal gegen die Laterne und dann tritt er so gegen so Töck. Nicht so lasch. Und dann tritt er mal richtig gegen und dann ist dunkel.
Mhm.
Genau. Da dachte also ich noch.
Dass das heute noch funktioniert, weil die Dinge haben ja heute immer noch Strom.
Also. Und ich fand das so witzig, weil der spielt ja was, was ich in Hongkong oder was, was ich, wo der gespielt hat, der Film. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Wenn ihr euch erinnert an diesen Jackie Chan-Film, vielleicht erinnert ihr euch, wo das gespielt hat, diese Szene. Aber da musste ich so kichern, weil ich dachte, das war bei uns auch so. Also das scheint irgendwie universell so zu sein. Ob das heute noch so ist?
Ich wüsste nicht, warum nicht. Da sind heute immer noch irgendwie 220 Volt drauf.
Ist auch noch Strom drauf, ja, genau.
Und beim Unfall kann da immer noch was kaputt gehen.
Richtig. Vielleicht ist es aber auch scheißegal heutzutage. Keine Ahnung. Einer mehr oder weniger.
Es sind eh alles Elektroautos, die werden dann gleich geladen, stimmt, weißt du?
Die werden aufgeladen, richtig.
Aber mal gehen die Laterne dengeln und dann ist die Batterie plötzlich wieder voll.
Können wir mal überlegen, beim Workshop abends bei dir mal vor die Tür zu gehen und zu gucken, ob das...
Christian sagt, eine wollte mal nicht wieder angehen. Was hatten wir Schiss? Bei mir sind die immer alle wieder angegangen.
Ja, das hat eine Weile gedauert, aber dann sind wir wieder angegangen. Also gefühlt eine Ewigkeit, aber sie sind angegangen. Ich glaube, das war gar nicht so lang.
Was man nicht alles tut, wenn man jung und blöd ist, ne?
Sprich nur von dir. Ich war jung.
Du warst nur jung.
Ja. Wir waren sehr schlau, weil wir wussten, dass das geht.
Gut.
Schön.
Lass uns über Lightroom reden.
Eine andere recht kluge Frage, genau. Die kam nämlich von Thomas im Slack und das hat mich auch interessiert. Es geht um Lightroom Classic und die Frage ist, wo speichert Lightroom Classic jetzt eigentlich die Entrauschung ab? Bei mir sieht es so aus, als würden die DNG nicht angefasst, landen die ganzen Daten dann in der Datenbank. Früher war es ja einfach ein zweites DNG. In das das gespeichert wurde. Wo bleiben die Daten jetzt? Ja, und tatsächlich, das Ganze lässt sich noch erweitern, die Frage. Das gilt nämlich auch für die Super Resolution, die Funktion bei Lightroom Classic, und für die Raw-Detail-Funktion. Und ja, bisher war es so, dass das alles Funktionen waren, die über das Menü aufgerufen worden sind. Dann ging ein eigener Dialog auf mit so einer berechneten Vorschau. Da konnte man so sagen, welchen Bereich willst du Vorschau gerechnet haben? Dann ist das kurz gerechnet worden. Und dann konntest du sagen, okay, mit den Einstellungen mach das jetzt mal. Und dann wurde ein neues DNG erzeugt. Das wurde dann, glaube ich, so auf einen Stapel gelegt mit dem Original. Und dann hat es halt eine eigene Datei. Da ist klar, ja, es hat halt eine gewisse Größe und da geht's halt hin. Jetzt ist es aber ja seit neuestem so, dass das eine Funktion ist, die in die RAW-Bearbeitung, in die Bearbeitungsmodule eingebaut ist. Da gibt's dann also einfach ein Häkchen, das könnt ihr setzen. Ich will jetzt hier Super Resolution haben oder ich will hier die KI-Entrauschung haben. Und dann wird das ja in dem RAW-Bearbeitungsprozess auf diesem RAW gerechnet und keine neue DNG gespeichert. Und jetzt ist die Frage ja legitim, weil jetzt könnte man sagen, naja, warum irgendetwas speichern? Das ist ja nur eine Option. Das wird ja in Echtzeit gerechnet. Das geht aber nicht, weil das wäre ja ein bisschen langsam, wenn da jedes Mal diese aufwendige Entrauschung oder die Auflösungsgeschichte laufen soll, nur weil du am Helligkeitsregler zuppelst oder so.
Also früher hat ja das die Platte vorgemacht mit neuen Dateien.
Ganz genau. Und die Frage ist, wo sind diese Daten jetzt? Und da bin ich auch mal auf die Suche gegangen, weil ja, wie gesagt, irgendwo muss es gespeichert sein. Das alles in Echtzeit, das funktioniert nicht in dieser Geschwindigkeit. Und ja, es wird gespeichert. Es wird nicht in der Katalogdatei gespeichert und auch nicht in einer DNG-Datei, sondern es wird in dieser LRCAT-Data gespeichert. Es gibt ja neben dem Punkt LRCAT, dem Katalog, gibt es auch eine Punkt LRCAT-Data-Datei, wo auch, glaube ich, so Masken und sowas drin gespeichert sind. Und da wird das abgelegt. Und das habe ich gefunden im Lightroom Queen Blog. Das können wir gerne mal verlinken in die Shownotes. Und da gibt es das Zitat auf Englisch. Ich versuche es hier mal zu übersetzen. Wir haben es getestet mit einer 24 Megabyte RAW-Datei. Und wenn wir dann Super Resolution aktiviert haben, dann sind so um die 48 Megabyte zusätzliche Daten entstanden in diesem LRCAT. Und wenn sie nur die RAW-Details aktiviert haben, dann sind so 18 MB entstanden zusätzlich. Und wenn sie das Entrauschen aktiviert haben, das hatte den geringsten Impact, den geringsten Einfluss, das hat etwa 5 MB zusätzliche Daten erzeugt.
Und ich habe die LRCAT-Data. Punkt LRCAT.
Ja, die gibt es schon lange. Ja, gibt es schon lange. Und da sind.
Und das ist auch eine, die du eigentlich auch löschen kannst. Die ist nicht essentiell.
Die wird halt neu erzeugt dann.
Ja. Und die muss dann neu erzeugt werden.
Kann dann halt einen Augenblick dauern, wenn du so eine Vorschau dir dann anzeigen willst. Und bei Lightroom Classic, da wird das eben in diesem LRCAT Data gespeichert. Das ist am Mac ist das eine Paketstruktur und der Windows, weiß ich nicht, ob das gezippt ist oder ob das ein Verzeichnis ist. Da sind so Blob-Dateien drin, aber da können wir als Menschen nichts mit anfangen. Das sind halt irgendwelche Einsprungsadressen für irgendwelche Daten. Das speichert Adobe halt in irgendeiner Form, dass sie da schnell drauf zugreifen können. Und bei Lightroom Desktop Cloud, also in dieser Cloud-Version, da wird es in die Cloud-Datenbank gespeichert, was auch Sinn ergibt, weil muss ja von jedem Rechner verfügbar sein. Ganz spannend, wie gesagt, können wir gerne verlinken und wir können auch gerne den Link, Chris, den ich hier noch in den Text reingeschrieben habe, weitergeben. Das ist in der Community adobe.com eine Diskussion, wo auch auf diesen Beitrag bei Lightroom Queen referenziert wird und das ist ein längerer Thread, wo auch noch weitere Dinge diskutiert werden rund um dieses Thema. Unter anderem eben, dass ja Super Resolution ganz schön viel gigantische Speicherplatzgrößen braucht und das wäre ja heftig und so weiter. Aber da gibt es eine Anmerkung dazu, die ich unterstütze. Dieses Super Resolution, was ja quasi vierfache Auflösung des Bildes schafft, das ist halt für den Druck gedacht. Oder für sehr spezielle Anforderungen. Ich habe das zum Beispiel ja auch schon benutzt bei einem sehr extremen Crop und damit Super Resolution das wieder annehmbar aufgepumpt für eben Drucke oder zum Zeigen im Web oder so. Es ist nicht dazu gedacht, dieses Super Resolution jetzt einfach mal pauschal, was weiß ich, beim kompletten Hochzeitsshooting alle 3000 Fotos mit Super Resolution aufzupumpen. Dafür ist es nicht gemacht. Wer das macht, sollte Speicherplatz mitbringen. So ist das. Ja, fand ich aber ganz spannend. Also danke, Thomas, für die Frage. Da hast du mich direkt neugierig mitgemacht. Da hatte ich nämlich noch so gar nicht drüber nachgedacht, wie sie das denn eigentlich technisch lösen. Aber im Prinzip ganz simpel. LRCAT-Data, dann haben sie da ihr spezielles Format, was sie da in den Blobs ablegen. So läuft das.
Tja, wir haben noch einen kleinen Follow-up von gerade eben zum Thema Straßenlaternen. Der Jochen hat hier Wikipedia, Humorarchiv, zum Thema Straßenlaterne austreten. Hier steht, insbesondere im ländlichen Raum hält sich der Mythos, dass ein gezielter Tritt gegen einen Laternenpfosten diese dazu brächte, auszugehen. Dabei handelt es sich allerdings um eine moderne Legende. Lediglich bei manchen Leuchtmitteltypen tritt dieses Phänomen auf. Je nach Trittstärke und Laternentyp kann die Straßenlaterne kurz ausfallen oder dauerhaft beschädigt bleiben. Letzteres gilt als Sachbeschädigung. Also das ist
Dann hatten wir
Bewegungssensor, sondern du machst da potenziell was kaputt.
Das wusste ich nicht. Ich kann aber bestätigen, dass in dem ganzen Straßenzug, in dem wir gerne abends unterwegs waren, diese Laternen dann ausgegangen sind. Nicht beim ersten Tritt, aber man konnte die austreten.
Im ganzen Straßenzug? Alle auf einmal?
Ja, nicht alle auf einmal, aber die eine, die du angetreten hast. Dann sind wir zum
nächsten gerannt. Das Austreten von LED-Straßenlaternen soll nicht möglich sein und führt zu einer dauerhaften Beschädigung der Straße.
Also wenn die ausgeht, bleibt die aus. Okay, dann lassen wir das lieber.
Dann ist das,
ich hab
Kinder,
das
Kids, don't try this at home, okay?
Also früher habe ich mir das so vorgestellt, dass da so kleine Quecksilberschalter oder sowas drin wären, die halt die Erschütterung erkennen.
Das ist wohl eine Legende.
Ja, aber sie sind ausgegangen. Also das bilde ich mir ja nicht ein.
Nee, schon ausgegangen. Hier ist auch noch ein Unterkapitel zum Thema strafrechtliche Konsequenzen.
Also ich habe gehört, dass auch Kinder bei uns in der Straße diese Laternen ausgemacht haben. Das konnte ich aus dem Fenster beobachten. Ich weiß nicht, wer das war.
Das ist, glaube ich, wirklich verjährt.
Die sind aber alle wieder angegangen.
Ja, ja, bei uns auch. Keine dauerhaft beschädigt. Na gut. Tja, leid rum. Erzähl uns doch mal was über Nikon.
Oh, das war auch eine HS-Frage. Also bei uns im Slack haben wir ja den Kanal HS-Fragen. Wenn ihr irgendeine Frage habt an die Community, ne, vielleicht können auch wir sie beantworten. Wenn ihr das in der Sendung haben wollt, schreibt ihr einfach Frage-Doppelpunkt davor. Und dann gucken wir uns das mal an oder geben es weiter. Und diese Frage zum Thema Nikon ZF und Fernauslöser wurde dort gefragt von Jupp. Und auch schon beantwortet von Marc. Worum geht's? Jupp fragt, ich möchte die Nikon ZF fernauslösen. Soweit jetzt ja, hätte ich jetzt gedacht, hol dir doch einen Fernauslöser. Ja. Jetzt schreibt er aber, leider gibt es an dieser Kamera keinen Anschluss für einen kabelgebundenen Fernauslöser.
Hoppla.
Das wusste ich zum Beispiel nicht. Eine Möglichkeit wäre also Bluetooth, die originale MLL7, das ist offensichtlich eine Bluetooth-Fernauslöser, hat nur eine Folientastatur. Daher habe ich mir eine alternative Version von JJC, den BTR N1, mit richtigen Tasten gekauft. Diese unterstützt so einfache Dinge wie das Fokussieren bei halb durchgedrückten Auslösen leider, in Klammern, auch nicht. Also ob der Originale das tut, wissen wir nicht. Mein Problem aber, also das von Jupp, ich möchte eine Bildserie auslösen, also den Auslöseknopf gedrückt halten. Das scheint bei keiner Bluetooth-Fernbedienung zu funktionieren. Habt ihr irgendwelche Tipps? Und Marc sagt dann, mir würde da SnapBridge einfallen. Und Jupp sagt, danke Marc, das scheint die Lösung zu sein. Es ging in SnapBridge über die Default-Einstellung, ferngesteuerte Fotografie nicht. Aber wenn ich auf Bluetooth-Fernauslösung umschalte, kann ich über das Smartphone sowohl fokussieren als auch Serien auslösen. Also, Bluetooth-Auslösung ist also eine Option bei dieser Kamera. Und wenn ihr das mit mehr Funktionen machen wollt, dann hilft die App SnapBridge. Das fand ich mal clever, weil das wusste ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, Kabelauslöser, da haben doch alle einen Anschluss dafür. Also verschiedenste, das sind nicht kompatibel, aber die haben doch alle irgendwo eine Buchse oder so. Aber die ZF offensichtlich nicht.
Also bei Canon gab es ja auch mal diverse Spiegelreflexkameras, die einfach so ein Infrarotfenster hatten. So
stimmt, das gab es.
Sensor, ne? Das war kein Anschluss, sondern sowas. Und ich kenne das von früher, so von diversen Videorekordern, dass die halt Funktionen haben, die sie aber nicht freigeschaltet haben, beziehungsweise die du mit der mitgelieferten Fernbedienung nicht erreichen kannst. Und wenn du dann eine Fernbedienung von einem anderen, teureren Gerät genommen hast, hatte das plötzlich noch drei mehr Funktionen, weil da dann auf der Fernbedienung die Knöpfe dafür drauf waren. Also es ist billiger, immer das Gleiche herzustellen.
War halt nur die Fernbedienung, die Impulse nicht senden konnte, weil die
Taste. Genau, und da ist es halt wahrscheinlich genauso, dass halt, ja, dass die Kamera das schon irgendwie kann, weil vielleicht erfinden die das Rad auch nicht ständig neu, sondern nehmen halt Sachen, die schon irgendwo anders drin sind. Mhm. Ne, irgendwelche Codeblöcke in der Software oder so oder irgendwelche Hardwaresteine, die halt überall eingebaut werden. Kann ich mir vorstellen, dass da noch viel mehr so versteckte Funktionen gibt, die du dann durch irgendwelche Apps und andere Hardware, externe Hardware irgendwie noch rauskitzeln kannst. Mhm. Das ist jetzt so ein Beispiel dafür. Mhm. Mhm.
Schön.
So, ich habe noch einen kleinen Podcast-Tipp für alle Analogis unter euch, die auch gleichzeitig ein bisschen Interesse an Chemie haben. Es geht um Photochemie und zwar hat mich der Arnim angeschrieben auf Mastodon. Mhm. Mit einem Link zu diesem Podcast, Photochemie. Es gibt einen Podcast, der heißt Alles Chlor. Das ist ein Chemie-Podcast.
Alles Chlor, das finde ich schon.
Geiler Name, oder?
Geil.
Und zwar vom Jungen Chemieforum der Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. Und die machen halt über alle möglichen Themen Podcast-Folgen und die haben sich mal das Thema Photochemie angeguckt, wie das funktioniert, warum das funktioniert. Sogar noch einen kleinen Abstecher, so ein bisschen in CCD und was da unterschiedlich ist und so weiter. Also ein bisschen ins Digitale, aber im Wesentlichen, wie funktioniert das denn mit diesen Silberhalogeniden? Was braucht es dann, um die zu entwickeln? Was für Arten der Entwicklung gibt es? Weil es gibt tatsächlich unterschiedliche Entwicklungen. Wie wird das fixiert? Warum funktioniert das mit dem Fixieren? Was passiert mit dem Silber und so weiter? Also, ist eine hübsche, schöne Folge. Ich glaube, so eine Dreiviertelstunde lang ungefähr habe ich mir gestern mal so in Ruhe angehört und weil ich hatte mal Chemie-LK.
Mhm. Oh.
Ja. Ich weiß nicht mehr so viel davon, aber fand ich hübsch. Hat mir Spaß gemacht, das zu hören. Mhm.
Ja, ich hatte mal so ein Auf und Ab in Chemie.
Naja, ich bin in die Chemie reingerutscht damals, weil es war halt irgendwie dieses Fach, wo man so tolle Experimente machen konnte. Und dann bin ich über die Chemie AG bin ich dann in den Chemieleistungskurs gerutscht und da habe ich dann festgestellt, oh, Stöchiometrie und Formeln und Zeug und das hat mich dann so ein bisschen.
Ja, ich hatte dann gelernt, dass es Metall gibt, das so weich ist, dass man es schneiden kann. Und wenn man kleine Stücken davon auf eine Serviette legt, die im Wasser schwimmt, dann ist es gut, wenn da ein Schutz davor ist. Und
macht Peng-Puff.
Weil das macht ganz schön Krawall.
Natrium und so.
Zum Beispiel. Fand ich sehr spannend, das Thema. Aber ich kam relativ schnell so an Punkte, wo ich halt mehr wissen wollte über das Warum und das Wie genau. Und weil es wahrscheinlich kein LK war, hieß es dann immer, ja, das ist eben so. Also nicht, dass mal irgendeine Lehrerin oder ein Lehrer gesagt hätte, ja, das erforscht man noch oder das wissen wir nicht genau. Das ist halt erstmal, das ist so, das beobachten wir. Und wenn du rausfindest, warum das genauso ist, dann kannst du einen Nobelpreis kriegen. Vielleicht hätten sie mich ja noch angespornt, aber ich habe zu viele Fragen gestellt.
Naja.
Ich möchte noch mal einen Nachtrag zur Straßenlaterne loswerden.
Was ist noch was Neues reingekommen?
Ja, ganz geil. Also Jochen bestätigt, bei den alten Quecksilber-Hochdrucklampen ging das definitiv. Also hat er gemacht, als er noch nicht strafmündig war. Und er sagt, wenn man alle auf einmal ausmachen will, dann müsste man wissen, wo der Helligkeitssensor ist und eine Taschenlampe draufhalten. Also hat er zumindest gehört.
Das ist nicht in den einzelnen Laternen drin, ganz sicher nicht, weil das gehen ja ganze Straßenzüge gleichzeitig an.
So genau, präzise
können halt, die gar nicht sein.
Das muss halt wissen,
irgendwo auf dem Amt. Das ist irgendwo auf dem Amt, ist das ganz sicher.
Irgendwo wird der sein, ne?
Und vielleicht ist das so. Nee, stimmt nicht. Zeitgesteuert, die gehen ja auch manchmal, wenn tagsüber mal richtig dunkel wird, da habe ich es auch schon mal angehen sehen.
Ja, ja. Hm. Aber definitiv mit dem Sensor. Viele zumindest. Und Stefan schreibt hier noch mit zu den Quecksilberlampen, warum die ausgegangen sind. Die sind nämlich ausgegangen, weil der Lichtbogen abgerissen ist und dann blieben die auch aus und mussten händisch neu gezündet werden. Und das wiederum sagt Jochen, ja, ist so, aber nicht von Hand gezündet, weil er sagt, wenn der Starter abkühlt, dann zündet er automatisch nach ein paar Minuten neu. Und das würde ich so bestätigen. Es hat ein paar Minuten gedauert. Und also für uns eine gefühlte Ewigkeit und dann sind die wieder angegangen. Ja. Und Stefan bestätigt noch, sie hatten so Dinger vor der Bushaltestelle, wo der Schulbus abfuhr. Und nachdem sie dort waren, waren die dann halt aus. Herrlich. Wir haben übrigens wieder ein kleines Audioproblem. Liebe Hörenden, die hier am Donnerstag diesen Podcast hören, möchte ich euch mitteilen, dass ich wieder einmal an den Punkt gekommen bin, dass ich den Chris leider nicht mehr hören kann. Es ist mir unklar, ob der Stream uns noch hört, meine Damen und Herren. Der Audio-Stream auf jeden Fall. Ich unterhalte euch so lange weiter. Leider höre ich ihn immer noch nicht. Das ist sehr, sehr schade. Aber ich kann auch noch mal resetten. Ja, das mache ich jetzt, während ich den Audiostream weiter unterhalte. Das ist spannend für alle, die hier am Donnerstag aus der Konserve hören. Es ist unklar, ob wir hier zu einem Ergebnis kommen, aber ich höre ihn leider immer noch nicht. Das ist sehr, sehr schade, meine Freunde. So ist das. Deswegen, damit ich euch am Donnerstag nicht langweile, drücke ich jetzt mal hier auf die Pause-Taste und werde die Pause dann lösen, sobald wir dieses Problem gelöst haben. Wir kommen dann also zurück in wenigen Minuten. Denn der Christian,
jetzt
höre ich ihn wieder.
Oh. Interessant, du hast gerade einen kurzen Aussetzer gehabt und danach hast du mich wieder gehört. Weil ich habe von dir alle 5 Minuten oder öfter sogar einen kurzen Viertelsekunde Aussetzer. Du bist so kurz weg und kommst du wieder.
Das ist spannend. Weil Christian sagt, auf Twitch konnte man mich hören. Und das ist ja auch nur das Rausstreamen von der Plattform hier.
Hört man auf YouTube die Aussetzer, die Boris hat?
Sehr spannend. Ich habe jetzt übrigens nicht auf Pause gedrückt. Liebe Hörer.
Auch nicht. Das ist jetzt live to tape. Das lassen wir auch drauf.
Ist alles im Kapitel Straßenlaterne 2, wo wir geklärt haben, dass man Bögen abreißen lassen kann. Die dann aber
erinnerst du dich in Tübingen, in meinem Studio, da hatte ich 2 so Hochdruckdampflampen.
Ja, erinnere ich mich.
Und die hatten auch dieses Zünden, ich habe da nie gegengetreten, aber die haben gezündet. Also wenn du die angemacht hast, dann haben die erstmal so 3-4 Minuten gebraucht, um auf Temperatur zu kommen. Die haben ganz leicht geleuchtet und sind immer heller geworden, bis sie dann auch von der Farbe her dann weißes Licht hatten und nicht so grünliches Licht.
Ja,
das
hat gedauert.
Wenn du die ausgemacht hast und dann innerhalb von 1 Minute wieder angemacht hast, dann hat es auch noch mal 5 Minuten gedauert, bis sie wieder angegangen sind. Also da musste tatsächlich dieser Starter erstmal runterkühlen, damit sie dann so ein bisschen hochkommt.
Halt übrigens, man bestätigt, ich war auf Twitch zu hören, ohne Aussetzer. Und im Audiostrom auch ohne Aussetzer.
Und war ich denn auf Twitch so lange zu hören oder war ich weg dann?
Alles.
Aber es ist offensichtlich ein Restream-Problem, was auch irgendwie nur auf Happy Shooting ist, weil diese Aussetzer kriege ich bei jeder Sendung in den letzten paar Wochen und immer nur von dir. Ich habe jetzt ja mit anderen Leuten auch Podcasts, die ich hier über Restream mache. Und das ist irgendwie, es ist wild.
Von Chris war nichts zu hören.
Chris war weg, Bild lief aber.
Das ist erstaunlich. Ja, das Bild lief hier bei mir auch, aber der Ton war halt weg.
Na gut.
Das ist spannend. Wir werden das beobachten, meine Damen und Herren. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein.
Immer was Neues.
Wenn es wieder heißt.
Ding, 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 ding.
Der Terminkalender.
Ding, 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 jawohl. Ding, ding. Heute haben wir 2 Termine. Oder sind sogar 3? Nee, es sind 2. Einer ist, glaube ich, doppelt. So wie es aussieht. Egal. Also der erste ist erstmal von Thomas eingereicht worden in Köln-Ehrenfeld. Ist vom 27.09. Nee, vom... Hä? Was? Ach, das ist kein Enddatum. Ah, Person hat kein Enddatum eingetragen. 27.09. Weil es nur ein Tag ist, auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder eine Tamron-Foto-Rally in der Domstadt am Rhein. Am 27. September öffnen wir die Türen der Pattenhalle Ehrenfeld, um mit euch einen bunten und inspirierenden Tag voller Kreativität und Fotografie zu erleben. Die Fotorallye ist mehr als nur ein Wettbewerb. Sie ist eine Gelegenheit für Fotografinnen und Fotografen aller Erfahrungsstufen, sich zu treffen, auszutauschen und gemeinsam ihre Leidenschaft für das Fotografieren zu feiern. In Köln Ehrenfeld. Und dann hat uns der Außenkorrespondent Jürgen auch noch was hier reingebracht.
Hallo Community. Heute wieder aus der Reihe Urlaubsreisen für Hörer, diesmal aus dem schönen Graz in Österreich. Wenn ich unbegrenzt Urlaubstage hätte, würde ich nächste Woche nach Graz fahren. Graz ist nicht nur wunderschön, sondern hat auch eine tolle Fotoausstellung zu bieten. Die absolut sehenswerte Ausstellung wäre Albert Leitners Photographic World. Nur noch bis 17. August ist diese Ausstellung in der Kamera Austria zu sehen. Ikonisch sind nicht nur seine Selbstporträts, wenn er sich bisweilen in seinem Fotoanzug gekleidet in den Außendienst begibt. 2010 erhielt Paul Albert Leitner bereits den österreichischen Staatspreis für künstlerische Fotografie. Wo? Das Ganze ist zu sehen in der Kamera Austria, Lenkei 1 in 8020 Graz im besagten Österreich. Und damit 3, 2, 1, Happy Shooting. Grüße gehen raus an Wolfgang aus der Nähe von Graz, ein langjähriger Hörer von Happy Shooting.
Ja, Wolfgang grüßen wir auch. Und wichtig, 17.8., also nicht mehr so lange. Wir haben heute den 5.8., wo wir das aufnehmen. Und wer die Perseiden fotografieren möchte, da ist es ja dann auch nicht mehr so weit bis zu den Alpen, also wo es schön dunkel ist, könnte man das vielleicht miteinander verbinden. Paul Albert Leitner in Graz. Wunderschön. Vielen Dank, Jürgen.
Finde ich schön.
Und damit sind wir doch eigentlich, nee, wir haben noch eine neue Aufgabe. Es gibt eine neue Aufgabe.
Genau, denn die Fixaufgabe, die läuft ja noch jetzt bis zum 7. August und dann braucht ihr was Neues zu fotografieren und das neue Thema, was wir uns ausgesucht haben, beziehungsweise Chris, was du dir ausgesucht hast, heißt Hase. Wie kommen wir bloß auf Hase? Hase ist das Thema, läuft vom 7.8. bis zum 21.8. Was bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 7. August bis 21. August loszieht, ein neues Foto macht zum Thema Hase, wie ihr dieses Wort interpretiert. Das ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HSB Hase.
Ja, dann mach mal. Los, Hase, mach mal.
Bin gespannt.
Dann wünschen wir euch
Don't call me Hase.
Genau, ist kein Ostern. David beschwert sich, das ist kein Ostern. Ja, Hase gibt's auch außerhalb von Ostern.
Ja, ich lasse mich doch nicht auf solche kulturellen Zwänge ein, dass Ostern zu einem bestimmten Zeitpunkt so ein arbiträrer Tag im Jahr ist. Ja, totaler Quatsch.
Ja, genau.
Wenn ich meine Eier suchen will, dann suche ich sie. Verdammte Scheiße. Und damit
drei, lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert stehen. 3, 2, 1.
Happy Shooting.